Ja, sehr verehrte Frau Becker, sehr geehrter Herr Dalbrock, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Ethikrates und der Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sehr geehrte Bundestagsabgeordneten, Vertreter des Bundes und der Länder, sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Sie im Namen der Leopoldina zu unserer heutigen Diskussionsveranstaltung brauchen wir eine neue Gentechnikdefinition, naturwissenschaftliche, ethische und rechtliche Perspektiven der Regulierung genomeditierter Pflanzen begrüßen darf. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Deutsche Ethikrat und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina stellen am heutigen Nachmittag die Revolution der Biotechnologie, wie sie häufig bezeichnet wird, und regulatorische Konsequenzen für die Pflanzenzucht und Anwendungen in der Landwirtschaft in den Mittelpunkt der Diskussion. Doch zunächst ein paar Worte dazu, von welcher Revolution hier die Rede ist. Seit einigen Jahren erleben wir eine rasante, technologiegetriebene Revolution in der molekularbiologischen Forschung, wie auch im Bereich der Anwendung der neuen Präzisionsgentechnik, die häufig als Genomchirurgie oder Genome Editing bezeichnet wird. Ein Meilenstein in dieser Entwicklung war die Entdeckung bestimmter Genscheren, die im Gegensatz zu den gentechnischen Werkzeugen der ersten Stunde nahezu beliebig auf bestimmte Zielsequenzen programmierbar und universell, also bei sehr vielen Organismen, einsetzbar sind. Diese Genscheren arbeiten weitaus präziser als konventionelle Techniken und können vollständig wieder aus dem Genom entfernt werden, ohne Spuren zu hinterlassen. Bereits in den 1970er Jahren entstanden klassische Gentechnikverfahren, die sich im Grunde als eine Erfolgsgeschichte für die Grundlagenforschung, aber auch für die Biotechnologie erwiesen haben. Produkte der klassischen Gentechnik gehören zur Normalität in vielen Bereichen unseres Alltags. Man denke an Waschmittel, Nahrungsergänzungsstoffe, Bekleidung. Die sogenannte rote Gentechnik hat eine große Zahl von Medikamenten hervorgebracht, Beispiel Insulin, Schutzimpfungen und Krebstherapien. In Deutschland sind momentan mehr als 160 mittels gentechnischer Verfahren erzeugte Wirkstoffe in Medikamenten zugelassen. Während sich also die rote Gentechnik, sogenannte rote Gentechnik, in der Bevölkerung großer Zustimmung erfreut, wird vor allem in Deutschland und in weiteren Staaten der Europäischen Union sehr kritisch hinterfragt, ob es richtig sein kann, Gentechnik auch in der Pflanzenzüchtung einzusetzen. Gezielte menschgemachte genetische Veränderungen bei Nutzpflanzen, zum Beispiel die Übertragung von Genen von einer Sorte auf eine andere und der Anbau derartig veränderter Sorten zur Lebensmittelproduktion, werden hier mehrheitlich abgelehnt, da sie als unnatürlich und besonders risikoreich empfunden werden. Das ist in anderen Teilen der Welt anders. Diese sogenannte grüne Gentechnik hat sich in den letzten Jahren weit verbreitet und ist in vielen Staaten akzeptiert. Gentechnisch veränderte Organismen oder auch GVO wurden 1915 auf ca. 13% des weltweit bearbeiteten Ackerlandes angebaut, und wissenschaftlich erhobene Daten zeigen, dass der Einsatz von diesen GVO in Ertragssteigerung, höheren Einkommen für Landwirte und auch einem niedrigen Insektizideinsatz resultieren kann. Spezifische Risiken konnten wissenschaftlich nicht bestätigt werden. Der internationale Trend zu vermehrtem GVO-Anbau ist klar erkennbar, steht jedoch im Gegensatz zur politisch-rechtlichen Situation in Deutschland und in anderen Ländern. Die deutschen Wissenschaftsakademien haben sich bereits im März 2015 zur neuen EU-Richtlinie geäußert, also vor 2 Jahren, die es Mitgliedstaaten freistellt, nationale Anbauverbote oder Beschränkungen für bestimmte GVO zu erlassen, selbst wenn diese naturwissenschaftlich als unbedenklich eingestuft und in der EU zugelassen sind. In Deutschland wird von mehreren Seiten ein pauschales, bundesweites Anbauverbot für GVO gefordert, und im Oktober 2016 wurde von der Bundesregierung ein entsprechender Gesetzentwurf zur Umsetzung der Opt-out-Klausel vorgelegt, der die Zuständigkeit für derartige Anbauverbote auf die Bundesebene legt. Die Wissenschaftsakademien weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie durch pauschale, insbesondere naturwissenschaftlich unbegründete Anbauverbote in Deutschland die Forschungs- und Berufsfreiheit, den Schutz des Eigentums sowie die allgemeine Handlungsfreiheit und damit die Chancen der Erforschung, Weiterentwicklung und kommerziellen Nutzung der grünen Gentechnik bedroht sehen. Vor etwa einem halben Jahr haben 123 Nobelpreisträger und knapp 9000 Wissenschaftler einen offenen Brief unterschrieben, der sich an die Regierungen, an die Vereinten Nationen und die Organisation Greenpeace richtet. Die Wissenschaftler sprechen sich darin gegen unbegründete Vorbehalte gegenüber gentechnisch veränderten Pflanzen aus und fordern, deren Chancen für die Landwirtschaft zur Verbesserung der Welternährung zu nutzen. Die Auseinandersetzungen um die grüne Gentechnik zeigen aber deutlich, dass neben dem fachlichen Diskurs auch ethische und rechtliche Bewertungen für die öffentliche Meinungsbildung über Chancen und Risiken neuer Technologien von Bedeutung sind. Und gerade das ist wichtig, denke ich, immer wieder zu sagen, dass auch diese nicht fachlich oder nicht biologischen Akzente in der Diskussion eine große Rolle spielen. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir heute hier zusammen sind. Durch die Revolution der Biotechnologie verschwimmt im Grunde auch die Differenzierbarkeit, was man noch als GVO bezeichnen kann und was nicht. Wie jede andere Revolution hat diese also weitreichende ethische und rechtliche Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Mit dem heutigen Symposium möchten Ethikrat, DFG und Leopoldina gemeinsam folgende Fragen diskutieren. Erstens, wie unterscheiden sich genomedierte Pflanzen von den Produkten konventioneller Züchtungsmethoden? Zweitens, welche Chancen bieten die neuen Methoden für die nachhaltige Landwirtschaft und die Erhaltung der Biodiversität? Drittens, was versteht unsere Gesellschaft eigentlich heute noch unter den Begriffen natürlich und künstlich? Und viertens, wie kann man natürliche und künstliche genetische Veränderungen regulieren, wenn man sie nicht mehr voneinander unterscheiden kann? Ich freue mich, dass die drei Organisationen, DFG, Ethikrat und Leopoldina, diese Veranstaltung gemeinsam ausrichten und möchte schon jetzt allen bei der Organisation Beteiligten danken. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Referenten und an die Teilnehmer der Podiumsdiskussion. Ich wünsche uns allen heute Nachmittag gutes Gelingen, einen informativen und diskussionsreichen Nachmittag und möchte das Wort nun an den Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Herrn Peter Dahlburg, übergeben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Becker, sehr geehrter Herr Präsident Hacker, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, ich darf Sie auch ganz herzlich im Namen des Deutschen Ethikrates zu dieser gemeinsamen Veranstaltung begrüßen. Freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, weil ich den Eindruck von Herrn Präsidenten Hacker teile, dass es sich hierbei um eine sehr wichtige Veranstaltung handelt, bei der wir im Gespräch von Wissenschaft und Ethik, Berücksichtigung gesellschaftlicher Akteure und Politik überlegen, wie die Frage des Gentechnikbegriffes mit all den enormen ökologischen und vor allen Dingen auch wirtschaftlichen Konsequenzen verantwortlich zu bedenken ist. Und Verantwortlichkeit ist schon der Begriff, der uns zu dem bringt, warum hier tatsächlich der Deutsche Ethikrat sich bei dieser Veranstaltung engagiert und ebenso wie Leopoldina und DFG froh ist, dass wir das gemeinsam durchführen können. Und die Motivation und hoffentlich hinterher auch die Struktur dieser Debatten lassen Sie mich an einem Wort festmachen, das wir am Sonntag in der ersten programmatischen Rede unseres kommenden Bundespräsidenten gehört haben. Und er sagte, Sie erinnern sich sicherlich, wir tragen die Verantwortung. Und wenn wir anderen Mut machen wollen, dann brauchen wir selber welchen. Wir brauchen den Mut zu sagen, was ist und auch was nicht ist. Wir müssen den Anspruch, Fakt und Lüge zu unterscheiden, diesen Anspruch müssen wir an uns selbst stellen. Das Vertrauen in die eigene Urteilskraft, das ist das stolze Privileg eines jeden Bürgers und sie ist Voraussetzung für jede Demokratie. Und ich möchte in diesem Rahmen ergänzen und natürlich auch für die Wissenschaft und für die Zivilgesellschaft, die Demokratie und den Rechtsstaat, die nicht an den Ergebnissen der Wissenschaften verantwortlich vorbeigehen dürfen. Alternative Fakten, dieser am Anfang des Jahres kreierte Begriff, hat schon jetzt alles Zeug dafür, auch wenn es in 2016 das Postfaktische gab, zum Unwort des Jahres erklärt zu werden. Weil der Begriff des alternativen Faktischen im Grunde noch perfider ist als der des Postfaktischen. Beim Postfaktischen erweckt man ja den Eindruck, als ob man die Wahrheit hinter sich lassen könnte. Hier wird der Eindruck erweckt, als ob man wieder besseres Wissen, wenn wir an die Beispiele denken, die diesen Begriff hervorgerufen haben, Fakten aufbieten könnte und nur durch die zahlreiche Wiederholung der Lüge ihr einen Wahrheitsanspruch unterstellen können meint. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die diesseits und jenseits des Atlantikes auf uns wartet, das eben zu berücksichtigen. Und unser Thema, dem wir uns heute zuwenden, trägt genau diesen gesamten Sprengstoff der Überwindung des Alternativfaktischen in sich. Und wenn wir darüber nachdenken, wir alle, die wir hier im Raum sitzen und von dem ich einmal unterstelle, dass wir mit Blick auf die Gesamtheit der Bevölkerung in unserem jeweiligen Feld alles Expertinnen und Experten sind und wir uns bewusst sind, dass wir gleich in dieser Zeit ein Expertenbashing erleben in der verrohenden Diskussion, dann liegt es auch an uns, durch die Gesprächskultur, die wir untereinander und miteinander haben, dafür zu sorgen, dass diesem Expertenbashing, dem man natürlich nicht per se den Grund entziehen kann, weil man sozusagen nicht in die Herzen und Hirne der Menschen hineinschaut, dass man aber dennoch alles Mögliche tun kann, um diesem Expertenbashing entgegenzuarbeiten. Und ich glaube, wir haben dazu auch für den heutigen Tag einige Regeln zu beachten. Und ich glaube, die sollten wir uns in den kommenden Stunden vergegenwärtigen. Erstens, Recht ist zur Kenntnis zu nehmen, aber genau deswegen sitzen wir hier, auch zu verändern, wenn wir Gründe angeben können, dass die Notwendigkeit dazu vorhanden ist. Diese besteht dann, und das zählt zweitens zu den Regeln eines solchen Diskurses, dass zwar Vorsicht vor Risiken gilt, aber dass doch die, die Beweislast zu tragen haben, können wir gerne auch nochmal hinterher über das Vorsorgeprinzip debattieren, dass aber diejenigen, die Beweislast zu haben, die zeigen wollen, dass irgendwo ein echtes Risiko besteht. Diese Beweislast ist hoch, wenn, wie in unserem Fall, sich das Produkt vom Genome Editing nicht von Produkten der normalen Pflanzenzüchtung unterscheidet. Ich will damit an dieser Stelle, wir stehen am Anfang des Tages, nicht sagen, dass man das nicht per se tragen kann, aber ich will sagen, wo die Beweislast liegt. Und dafür sind wir da. Drittens, kulturelles Unbehagen kann nicht einfach verboten werden. Auch dafür ist die Ethik da, das zu reflektieren. Vielleicht muss man deshalb nach Regeln suchen, die das kulturelle Unbehagen aufgreifen, aber zugleich die Punkte 1 und 2, die ich genannt habe, beachten. Zu beachten ist nämlich alles in allem, wir tragen Verantwortung für das, was wir tun und auch für das, was wir wieder besseres Wissen, alternativ faktisch getrimmt, verhindern. Vielleicht gelingt es wenigstens in den kommenden Debatten zum Genome Editing unter den Experten eine solche Gesprächskultur zu betreiben, dass die sich vom Alternativ- und Postfaktischen unterscheidet. Dafür, hoffe ich, sind wir hier. Ich würde mich freuen, wenn der Geist des Tages davon getragen werde. Und danke Ihnen nochmal fürs Kommen. Danke auch den Organisatoren der Tagung und den anderen beiden Organisationen, dass wir das zusammen durchführen können. Vielen Dank.
Ja, sehr geehrter Herr Hacker, sehr geehrter Herr Dabrock, sehr geehrte Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. In heutigen Zeiten wird uns sehr lebhaft vor Augen geführt, welch ein hohes Gut die Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit in unserem Lande ist. Die Freiheit der Forschung ist durch das Grundgesetz in Artikel 5 Absatz 3 geschützt und es gilt, sie auch weiterhin zu verteidigen. Aber natürlich gilt diese Freiheit keinesfalls uneingeschränkt. Sie geht vielmehr mit einer Verantwortung einher. Die Wissenschaft ist in der Pflicht, diese Freiheit in angemessener und verantwortungsvoller Weise zu nutzen und dabei mögliche Risiken für unsere Gesellschaft oder die Umwelt sorgfältig abzuwägen und diese auch adäquat zu kommunizieren. Dieser Verantwortung ist sich die Wissenschaft durchaus bewusst. Als Beispiel möchte ich die Stellungnahme zu Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung aus dem Jahr 2014 nennen, in der DFG und Leopoldina diese Verantwortung deutlich benannt und Empfehlungen zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung formuliert haben. Es gibt wahrscheinlich, Herr Hacker hat es bereits erwähnt, nur wenige wissenschaftliche oder wissenschaftspolitische Themen, die seit Jahrzehnten so kontrovers diskutiert werden wie die grüne Gentechnik. Während die rote Gentechnik vergleichsweise wenig in Frage gestellt wird. Viele Organisationen, darunter auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, bemüht sich daher seit langem um einen sachlichen öffentlichen Dialog. Die Ablehnung gentechnisch veränderter Organismen bzw. Pflanzen durch Teile unserer Gesellschaft richtet sich derzeit vor allem gegen Verfahren und Techniken der Genomeditierung. Sie ist dabei nicht selten verbunden mit einem Weltbild, in dem landwirtschaftliche Produktion möglichst überall in Kleinbetrieben im Einklang mit der Natur und ohne unternehmerische Gewinnabsichten stattfindet. Leider ist diese, ich möchte fast sagen, romantische Vorstellung, der ich mich übrigens teilweise ganz gut anschließen kann als Romantiker, aber diese romantische Vorstellung ist angesichts der Bevölkerungszahlen auf dieser Erde leider nicht mehr haltbar. Aber ressourcenschonende, ökologisch nachhaltige Landwirtschaft muss nicht im Widerspruch zu einer technologisch modernen Agrarpolitik stehen. Außerdem wird häufig verkannt, dass der Mensch die Natur seit Anbeginn seines Wirkens manipuliert und seitdem er Pflanzen zu seiner Ernährung kultiviert, also seit über 10.000 Jahren, massiv in das Erbgut von Pflanzen eingreift. Wie massiv diese Genomveränderungen tatsächlich sind, ist erst in den letzten zwei Jahrzehnten, übrigens durch die Methoden der Genomforschung, überhaupt deutlich geworden. Die ständige Verfügbarkeit von pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln in ausreichender Qualität und Quantität ist für uns, gerade hier in unseren Breiten, inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Dies ist der Pflanzenzüchtung zu verdanken. Genetische Variation ist dabei eine Grundvoraussetzung für jede Art von züchterischer Verbesserung. Um genetische Variation zu erzeugen, werden verschiedene Techniken angewendet. Von der Nutzung der natürlichen Variation über Mutationsauslösung durch Bestrahlung oder den Einsatz mutagener Chemikalien bis hin zu gentechnischen Verfahren und den Einsatz der Genomeditierung. Wenn auch auf ganz unterschiedlichem Wege, haben all diese Verfahren gemeinsam, dass mehr oder weniger gezielt Gene in Pflanzen modifiziert oder eingebracht werden, sodass diese Pflanzen mit neuen Eigenschaften ausgestattet sind. Dies kann herbizidresistent sein, die Resistenz gegen Pflanzenschädlinge oder etwa die Zusammensetzung inhaltlich Vitamin- und Nährstoffgehalt. Anders als bei der klassischen Gentechnik ist es heute wesentlich präziser und eleganter, mithilfe des Genome Editing möglich, punktgenau Genabschnitte zu entfernen oder zu modifizieren, ohne Fremdsequenzen einzufügen. Lassen Sie mich ein kurzes Beispiel erwähnen. Eine Reihe unserer wichtigsten Kulturpflanzen, wie etwa Weizen, Raps oder Zuckerrübe, ist polyploid. Das heißt, diese Arten verfügen über mehrere Chromosomensätze. Dies macht die Züchtung von bestimmten Sorten sehr schwierig, weil ja entsprechende Gene auf allen relevanten Chromosomen eingebracht oder ausgeschaltet werden müssen. Vor kurzem ist es chinesischen Wissenschaftlern gelungen, über Genome Editing bei einer Weizensorte gleichzeitig alle drei vorhandenen Gene auszuschalten, die es dem Mehltaupilz, einem sehr gefürchteten Schaderreger, ermöglicht, in die Pflanzenzelle einzudringen. Wichtig ist außerdem zu erwähnen, dass das Produkt, also die Pflanze selbst, häufig gar nicht mehr erkennen lässt, wie, auf welchem Wege eine genetische Veränderung eigentlich entstanden ist. Durch natürliche Prozesse, konventionelle Züchtungsmethoden oder mittels Genome Editing. In einer gemeinsamen Stellungnahme mit dem Titel Chancen und Grenzen des Genome Editing haben DFG, Acatec, Leopoldina und die Union der Deutschen Wissenschaftsakademien daher neue Verfahren für eine produktbasierte Bewertung dieser veränderten Organismen gefordert, statt einer wie bisher prozessbasierten Bewertung. Diese Ansicht wird übrigens auch von Gentechnikkritikern mittlerweile durchaus geteilt. Auch wenn normalerweise der Weg das Ziel ist, so kommt es in diesem Kontext in der Tat insbesondere auf das Produkt an, nicht auf das Verfahren. Die Methoden der Genomeditierung sind sehr wichtige, innovative Werkzeuge, die neue Perspektiven für die Grundlagenforschung eröffnen. Gleichzeitig sind sie für die Pflanzenzüchtung jedoch nur ein Werkzeug im gesamten Methodenspektrum. Sie haben ein großes Potenzial hinsichtlich der Schaffung von Pflanzen mit neuartigen Eigenschaften, die vermutlich einen großen Beitrag zur Sicherung der Welternährung leisten werden. Politik und Gesellschaft sollten daher nicht leichtfertig die Entscheidung treffen, darauf von vornherein zu verzichten. In diesem Sinne möchte ich Sie auch im Namen der DFG zu unserer Veranstaltung sehr, sehr herzlich begrüßen. Wir werden uns heute Nachmittag mit Methoden, mit Nachhaltigkeit, mit rechtlichen, ethischen und gesellschaftlichen Fragen befassen und mit einer Podiumsdiskussion enden. Leider mussten kurzfristig, und dies ist nun eine Ankündigung, Ulla Bonas und Bernhard Irrgang ihre Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen absagen. Wir wünschen Ihnen von hier aus gute Besserung. Frau Bärbel Friedrich, ehemalige Vizepräsidentin der Leopoldina, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Moderation von Frau Bonas zu übernehmen. Herr Dabrock übernimmt freundlicherweise den Slot von Herrn Irrgang. Dafür moderiert Herr Steffen Augsberg vom Deutschen Ethikrat die Session 3. Vielen Dank an alle Beteiligten für diese spontane Flexibilität. Ja, ich wünsche uns allen nun eine spannende Tagung und begrüße Frau Friedrich zur Moderation der ersten Session. Vielen Dank.